Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Schamane. Das Wort kommt aus dem Sibirischen. Es bezeichnet einen Wissenden oder eine Wissende, denn oft waren und sind Schamaninnen auch Frauen. Religiöse Spezialistinnen sind das. Sie sollen mit Geistern sprechen können, sie heilen oder sie versuchen es zumindest und sie leiten Rituale an. Weil es ganz ähnliche religiöse Spezialisten auf der ganzen Welt gibt, wurde der Begriff Schamane nach und nach ausgeweitet auf die ganze Welt und auch auf die ganze Menschheitsgeschichte, soweit sie sich jedenfalls zurückverfolgen lässt. Wissenschaftlich ist diese Entgrenzung des Schamanenbegriffs nicht unumstritten, aber in Sachsen-Anhalt, da haben Forscher jetzt ein Grab untersucht, das Grab einer Frau. Es ist 9000 Jahre alt und die Forscher sagen, hier können wir mit Recht von einer Schamanin sprechen. Offenbar eine sehr angesehene Schamanin. Ihr Grab gewährt Einblicke in die Frühgeschichte der Religion, die ihresgleichen suchen, berichtet Michael Hollenbach.
Eine Schamanin, die vor 9000 Jahren gelebt hat. Es gibt ja leider keinen Videobeweis, keine schriftlichen Überlieferungen, nur das Grab mit dem Skelett. Und doch ist sich Harald Meller, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, sicher, dass die Frau eine Schamanin war. Ein Grund für die Vermutung, die ungewöhnliche Tracht, die die Frau als Totenbekleidung trug, sowie eine besondere Maske. Ein weiterer Grund.
Wir fanden körperliche Defekte, und das ist häufig bei Schamanen, dass man einen körperlichen Defekt hat, der einen besonders macht. Und die Einschränkung der Schamanin war eben so, dass sie Visionen haben konnten, dass die Augen gleichsam rotierten, etwas, was man willkürlich nicht erzeugen kann. Und das sprach schon sehr für eine besondere Stellung.
Sie hat diesen Nystagmus durch Veränderungen an den Halswirbeln, also ein Augenrattern, das sie damals auch schon als eine unheimliche Erscheinung erfahrbar werden ließ.
Ergänzt der Historiker Kai Michel, der gemeinsam mit Harald Meller das Buch »Das Rätsel der Schamanin« geschrieben hat. Dessen Hypothese, wenn die Frau den Kopf in den Nacken legte, dann führte der Mangel an Sauerstoff im Gehirn zu tranceähnlichen Zuständen.
Diese Ekstase spielt die absolut herausragende Rolle, denn das gibt der Schamanin Credibility, Glaubwürdigkeit. Das Problem ist ja, wie heute auch bei jedem Zauberer, glaubt man ihm. Und die Glaubwürdigkeit ist die Basis von allem, aber kein Mensch kann bewusst einen Nystagmus erzeugen und dieses Augenflattern ist so unheimlich, dass man davon sehr beeindruckt ist. Und wenn das jemand willkürlich erzeugen kann und abschalten kann, dann ist es so etwas wie die Pythia, die auf dem Orakel von Delphi sitzt.
Eine andere Entdeckung der Archäologen, die Frau hatte wahrscheinlich bewusst abgefeilte Vorderzähne mit tiefen Löchern bis zu den Zahnwurzeln. Das muss erhebliche Schmerzen verursacht haben. Kai Michel geht davon aus, dass es sich hier um eine Art Schmerzritual handelt.
Mit dem sie dann bewiesen hat vor der Gruppe, dass sie mutig genug ist, solchen Schmerz auf sich zu nehmen. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil gerade in dieser damals ganz, ganz wichtigen Aufgabe der Kommunikation mit der anderen Welt, mit den Geistern, mit den Seelen, da darf man sich natürlich keinen Scharlatanen, keinen Betrügern ausliefern. Und durch diesen Glaubwürdigkeitsbeweis zeigte sie, sie ist mutig genug und sie schreckt auch nicht zurück vor den Schrecken der anderen Welt. Und das könnte eben der endgültige Beweis sein, dass sie es wert ist und würdig ist, diese ganz wichtigen Aufgaben für ihre Gruppe zu erfüllen.
Und dann das Grab. Es ist in Europa das reichste Grab seiner Zeit, das bislang entdeckt wurde.
Die Schamanin hat sicherlich einen völlig außergewöhnlichen Status gehabt. Das sehen wir erstens an der ungewöhnlich aufwendigen Grabgrube und der Tatsache, dass sie überhaupt erdbestattet wurde. Das wurden nicht alle Menschen in dieser Zeit.
Das ganze Grab, das ist so dermaßen aufwendig in der Architektur.
Die Grabgrube ist ganz perfekt gebaut, achteckig. Und in dem Achteck steckt ein Viereck aus Weidenkörben. Er ist innen feuerrot verputzt wie mit Hämatit. Und außen in dem Achteck ist er weiß gefüllt.
Also sie muss eine exorbitante Bedeutung für ihre Gruppe gespielt haben. Wir sehen an den Beigaben sehr viele Dinge, die auf einen medizinisch-heilerischen Kontext hinweisen, dass sie eben wirklich protomedizinische Funktionen in ihrer Gruppe erfüllt hat.
Viele kleine Grabbeigaben wie Tierknochen mit einer besonderen Symbolik deuten auf ihre religiöse Bedeutung hin. Harald Meller nennt noch ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier um eine außergewöhnliche Schamanin gehandelt haben muss.
Noch Jahrhunderte später wusste man um die ungeheure Wirkmächtigkeit dieser Frau, um ihre außerordentlich schamanische Kraft. Und deshalb haben zwei weitere Schamanen, die in einer Art Ilias-artiger eine Erzählung davon wussten, anders kann man sich das gar nicht erklären mit diesen schriftloser Zeit, genau wussten, wo das Grab ist, das über Jahrhunderte gekennzeichnet war und dann ihre eigenen Masken niederlegt, und zwar in einer Zeit,
als das Klima immer kälter wurde, haben diese Schamanen offenbar das Grab der Frau aufgesucht in der Hoffnung auf Unterstützung für einen Wetterumschwung. Bei allen Indizien, die für eine Schamanin sprechen, räumt der Prähistoriker Jörg Orschied, der an den Forschungen beteiligt war, doch ein.
Über die rituellen Handlungen selbst, über die Aktivität, können wir natürlich nichts sagen. Das ist generell unser Problem in der Archäologie. Wenn wir Dinge ausgraben, die wir als rituell bezeichnen, fassen wir ja meistens nur den Endpunkt des Rituals. Das heißt, wir fassen ja nur das, was sozusagen von dem Ritual als Endergebnis übrig bleibt.
Das Grab wurde bereits 1934 entdeckt und archäologisch ausgewertet. Damals wollten die Nationalsozialisten in dem Grab einen Mann entdeckt haben und erkoren ihn zum weißen und blonden Urahnen der germanischen Rasse. Heute weiß Jörg Orschied allerdings,
sie ist wie die meisten dieser unserer Vorfahren bis in die Bronzezeit dunkelhäutig. Sie hat helle Augen, was changieren kann zwischen grün, grau bis hin zu bläulich. Und sie hat dunkle Haare.
Heute würde man sie wahrscheinlich als POC, als Person of Color, bezeichnen. Spannend an den Funden ist auch der religionsgeschichtliche Hintergrund. Die tierischen und pflanzlichen Grabbeigaben deuten auf eine religiöse Welt animistischer Hilfsgeister hin, erläutert der Historiker und Buchautor Kai Michel.
Animismus ist ja, wenn man so möchte, unsere psychologische Grundausstattung. Das zeigt die kognitive Religionswissenschaft, dass wir alle dazu neigen, an Kräfte, Wesen, Geister zu glauben, rein intuitiv. Das ist also insofern noch keine Religion. Religion ist für uns etwas, was sich dann institutionalisiert, was dann mit Experten, Expertinnen einhergeht, mit festen Glaubensverbindungen. Man glaubte an ein Kontinuum. Es ist eine Welt, die sowieso allseits beseelt ist, also nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, Bäume, Berge. Das ist alles beseelt. Auch glaubt man nicht, dass Körper und Seele eine Einheit sind. Das heißt, wenn der Körper stirbt, ist das nicht das Ende des Menschen, die Seele lebt fort.
Das religionsgeschichtlich Besondere an jener Zeit vor rund 9000 Jahren, es bildet sich eine spirituelle Expertise heraus.
Die Schamanin war selbstverständlich eine Art Priesterin, und zwar dahingehend, dass sie eine Spezialistin war, die transzendente Funktionen für andere übernahm.
Die Leute sind aus großer Entfernung zu ihr gekommen, weil sie den Menschen helfen konnte, was eben nicht mehr jeder selbst konnte.
Die archäologischen und medizinischen Analysen der Knochen ergaben,
sie ist viel weniger herumgezogen als die anderen. Also es ist davon auszugehen, dass sie an einem Ort residierte, ihre Praxis hatte, wenn man so möchte, und die Menschen zu ihr gekommen sind.
Die Schamanin nimmt sozusagen Aufträge an. Sie reist ins Jenseits, sie bringt Kunde von Verstorbenen, sie kann Kranke heilen.
Das ist aber der religionshistorisch wichtige Zeitpunkt, in der eben religiöses Expertentum entsteht.
Aber es ist nicht die Religion, die wir als Religion heute verstehen.
Ich würde sagen, sie befindet sich sogar an einer ganz wichtigen Stelle, denn sie ist eben eine der ersten Vollzeit-Expertinnen in Sachen Spiritualität, Religion.
Und diese religiöse Enteignung, die dann im Neolithikum, im Bäuerlichen und in den Hochreligionen seinen Höhepunkt findet, in denen wir leben, das nimmt dort seinen Anfang. Und deshalb ist es so spannend, weil wir am Beginn einer Entwicklung stehen, die in gewisser Weise zu uns führt und zu unseren spirituellen Hauptreligionen.
Auch wenn heute beim Thema Schamanismus so mancher an moderne Esoterik denkt, bei Harald Meller und Kai Michel geht es in einem Indizien Indizienbeweis, um die Existenz einer Priesterin einer animistischen Weltsicht vor 9000 Jahren.
Das ist eine Sensation, denn jetzt verstehen wir auch andere Gräber mit ähnlichen Beigaben, sodass wir den Schamanismus nun für die Zeit ab 10.000 vor Christus nachweisen können.
Wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass wir glauben, den archäologischen Indizienbeweis geführt zu haben, dass wir es hier wirklich mit dem ersten archäologisch sicher nachweisbaren Grab einer Schamanin zu tun haben.
Die Schamanin oder die mögliche Schamanin von Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt. Vorgestellt hat sie uns Michael Heulenbach und Sie finden diesen Beitrag wie immer auch online zum Nachhören in ein paar Minuten in der DLF-Audiothek und auch auf deutschlandfunk.de.